An diesem Morgen begegnet uns Jesus, unser Herr, und er will zu uns reden, er sucht uns. Ich will Sie grüßen mit dem Wort des Menschensohn, ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir singen vom Lied 580, den ersten Vers und die Verse 6 und 7. 580, die Verse 1, 6 und 7. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir an diesem Morgen vor dir die Stille finden. Du willst jeden von uns heute Morgen suchen und du bekümmerst dich um das, was uns bewegt, um unsere Sorgen, um unsere Nöte. Wir dürfen jetzt bei dir abladen. Und du weißt alles. Ach Herr, uns ist das so leid, dass wir so wenig von deiner Nähe oft suchen, dass wir darum oft so gescheucht, so ohne Geborgenheit und ohne Frieden sind. Gib uns jetzt dies an diesem Morgen, dass du uns wirklich ganz verändern kannst, dass wir deine Gaben wie Kleider anlegen, dass wir von dir geschmückt werden und verändert und erneuert sind. Du kannst unser ganzes Leben verändern. Und darum bitten wir dich, dass das bei uns nicht bloß im Herzen ruht, das mit dem Glauben an dich und mit der Verbindung mit dir, sondern dass das unser ganzes Wesen prägt. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles bringen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Welche auf dich sehen, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Amen. Wir hören jetzt ein Larghetto von Händel. Ich lese aus Matthäus 9, Verse 9 bis 13. Als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und Jesus sprach zu ihm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte Jesus. Und es begab sich, als Jesus zu Tisch saß im Haus, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Jetzt kommt ein Zitat aus dem Propheten Hosea. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Und jetzt fügt Jesus hinzu. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Wir hören noch das Allegro aus der D-Dur-Sonate von Händel. Thank you. singen nun das Lied 277. Da hat Philipp Hiller sein ganzes Leben zusammengefasst. Er blieb nicht stehen an der schweren Krankheit, die ihm seinen Dienst unmöglich machte und ihn aus seinem Beruf warf, sondern er hat das Wunder entdeckt, dass Gottes Erbarmen ihm galt und sein Leben wertvoll und wichtig machte. 277, wir singen alle 5 Verse. Bitte ich Sie, in Ihren Bibeln 1. Timotheusbrief, Kapitel 1 aufzuschlagen. 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Da legt Paulus ein sehr freimütiges Geständnis von sich selbst ab. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästrer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewiss wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus, er setzt es voran, um das nochmal zu betonen, der Messias Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin, also der Mieseste. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Also jedoch schlägt sich ja mit seinen Mikos herum, mit den Minderwertigkeitsgefühlen. Ich habe den Eindruck, das ist bei vielen von uns eine Not. Ist auch kein Wunder. So viele Anforderungen liegen auf uns und wir sind gefordert. Und wir spüren auf Schritt und Tritt, dass wir das alles gar nicht schaffen können. Wir sind zu schwach. Wir sind nicht begabt genug. Das merken die Schüler in der Schule, das merkt man später im Beruf unter Kollegen. Und wenn manche meinen, man merke es selber nicht, deshalb sind die noch so ungeschickt, dass sie es uns auch dauernd sagen, wo unsere Fehler und Mängel liegen. Und dann rühren sie immer wieder an der alten Wunde. Die Minderwertigkeitsgefühle belasten uns alle oft so stark, dass wir gar nicht in der Lage sind, mit anderen drüber zu reden. Es wäre ja ein Zeichen von Stärke, wenn wir drüber reden könnten, aber weil wir uns so hilflos und so schwach da sehen, da können wir gar nicht drüber reden. Es tut uns eben dauernd weh. Minderwertigkeitsgefühle, das hat eigentlich jeder. Man kann natürlich auch morgens vor den Spiegel hinstehen und sagen, guck mal, wie gut ich bin. Und man kann sich das selber einreden und sagen, du musst selber nur an dich glauben. Aber es ist ein törichter Traum, ein Wahn. Wenn ich das einfach bloß überspielen will mit ein paar Worten, mit ein paar Illusionen. Verbreitet ist bei uns allen auch eine ganz andere, fast unbewusste Reaktion, wenn wir unsere Minderwertigkeit spüren, unser nicht können, unser Versagen, unsere Fehler, unsere Mängel, dass wir das mit einer Aktivität überspielen. Musterbeispiel ist der alte Grieche Demosthenes. Der hat gestottert. Und da hat er als junger Mann so drunter gelitten, dass er hinunterging in den Meeresstrand und dann hat er sich einen Kiesel unter die Zunge gelegt und hat sich selber wehgetan, weil er dagegen angehen wollte, gegen seine Schwäche, gegen seine Fehler. Und dann hat er gegen die Brandung gebrüllt. Und das ist dann oft in der Erziehung uns vorgehalten worden und gesagt, schau mal, da hat einer was aus seinem Leben gemacht. Da hat einer gegen seine Fehler gekämpft und er wurde der größte Volksredner Griechenlands. Du musst mit deinen Fehlern kämpfen, du musst dagegen angehen. Das war Demosthenes, aber das bin ich nicht. Und da merke ich immer wieder meine Mängel, mit denen ich tagtäglich mich auseinandersetzen muss, und meine Fehler. Die stellen mir die ganz wichtige, notvolle Frage, was bin ich eigentlich? Was für einen Wert habe ich? Was für einen Wert habe ich wirklich? Ich kann mir noch überlegen, wie mich die anderen sehen, die Freunde oder meine Feinde, wie die mich beurteilen. Wie sieht mich meine Familie, wie sehen mich meine Kinder? Es ist manchmal richtig schwer, sich selbst so einem kritischen Urteil auszusetzen. Wer bin ich eigentlich? Und manchmal müssen wir sagen, die anderen, die beurteilen mich wirklich falsch. Ich habe mich schon in der Schule unverstanden gefühlt von den Lehrern. Jede Benotung war ungerecht, so habe ich es empfunden. Ich bin doch ganz anders, ich wollte anders sein, aber war ich wirklich anders? Was ist der Wert meines Lebens? Sicher das Schwierigste heute für uns als Menschen, unseren Wert zu bestimmen, uns richtig einzuschätzen. Wir können unsere Gaben, unsere Leistungen überschätzen. Aber es gibt auch dieses, dass es zum Schluss einen richtigen Komplex der Minderwertigkeit gibt, dass man sich gar nichts mehr zutraut. Wer bin ich denn wirklich? Ich muss Sie darauf hinweisen, dass allein die Bibel uns zu einer ganz nüchternen Einschätzung hilft. Die Bibel. Das Wort der Bibel. Da wird ein Thema angeschlagen und wird das überall in der Bibel eigentlich verhandelt. Das Thema, ich habe mein Leben verfehlt. Ich bin einer, der keinen Wert mehr hat. Ein Sünder. Das meint das Wort Sünder. Ich sage das mal so ganz blut jetzt, weil viele von Ihnen bemühen sich ja mit rührender Hingabe, anderen gleichgültigen und ungläubigen Menschen heute in unserer Zeit das Evangelium irgendwo nahe zu bringen. Und sie sind dann ganz frustriert, wenn sie merken, die anderen, die schnallen das nicht, die kriegen das irgendwie nicht richtig mit und die sind wie blockiert. Ich habe den Eindruck, dass man sich das heute als Christ gar nicht richtig klar macht. Das Evangelium kann im Grund vom heutigen Menschen überhaupt nicht begriffen werden. Wissen Sie, wenn wir evangelisieren, wir sollten viel mehr damit rechnen, dass das für den heutigen Menschen eigentlich so ein unmögliches Reden ist, wenn wir heute den Menschen sagen, du bist in den Augen Gottes ein gestrandeter, gescheiterter Mensch. Denn jeder, der heute in der Welt lebt, der versucht ja verzweifelt seinem Leben einen Wert zu geben, sich hoch zu strampeln und was zu erreichen und was fertig zu bringen. Ich habe das mal erlebt, wie Eltern mir empört gegenübergetreten sind und gesagt haben, wir wollen nicht mehr, dass unsere Tochter in ihren Bibelkreis geht. Das macht diesen jungen Menschen kaputt. Wir bemühen uns als Eltern dieser Tochter Selbstvertrauen zu geben und sie machen mit einem Federstrich alles kaputt. Und dann haben sie gesagt, sie sind ja gar nicht richtig Kirche in der Hofacker Kirche. Sie sind ja gar nicht richtig Kirche. Ich sage, warum sind wir nicht Kirche? Sie lesen ja die Bibel. Ach so, das ist in der Tat so. Vielleicht wird das manchmal heute überspielt, dass die biblische Botschaft immer das in die Mitte stellt. Vielleicht hat man überall schon in der Verkündigung viel zu sehr dem Denken heute sich anpassen wollen und vermeidet dieses Thema von der Sünde. Die Sünde, wenn die Bibel davon spricht, wenn Jesus dieses Thema anreißt, dann ist doch das immer wieder die Erkenntnis, mein Leben ist falsch gelebt. Ich habe mein Leben vor Gott verwirkt. Es ist alles nicht richtig. Und die biblische Botschaft, das muss ich wenigstens sagen, die macht's, dass der Gottesdienst nicht langweilig wird. Sonst wäre das hier wirklich eine langweilige Kultstätte. Was sollten wir auch hier tun, wenn wir nicht immer wieder dieses Thema verhandeln, dass Gott plötzlich ganz deutlich und scharf aufdeckt, was mein Leben wirklich wert ist. Darüber muss gesprochen werden. Paulus sagt nicht bloß, ich habe in meinem Leben einige Sünden, einige Übertretungen, sondern er sagt,
Das war mein Leben. Ich war durch und durch einer, der gar nicht mit Gott leben kann, der gar nicht die Wunschvorstellung Gottes auch nur entfernt verwirklichen kann. Und da sagt dieser Tatmensch Paulus, der so tätig war, der so aktiv war, der moralisch untadelig war, der sein Leben in der Frömmigkeit ganz aufopferte, und der sagt, das war alles verkehrt, alles falsch in den Augen Gottes. Aber dann gibt er uns hier diesen Hinweis. Das ist ein teuer wertes Wort und aller Annahme wert. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Und wenn wir irgendwo predigen oder reden oder evangelisieren oder von Mann zu Mann irgendwo was weitersagen von unserem Glauben, dann wollen wir immer auf diesen Punkt zu sprechen kommen und gar nicht meinen, wir könnten dem Menschen heute das irgendwie erklären oder durch Bilder verdeutlichen. Ich denke, wir dürfen Menschen einfach das, so wie es Paulus macht, von sich erzählen und sagen, ich habe das in meinem Leben so entdeckt. Und haben Sie das auch in Ihrem Leben einmal so entdeckt? Ich bin vor Gott einer, der durch und durch gescheitert ist. Wo hat denn das Paulus entdeckt? Als er Jesus, dem Christus Gottes, gegenübertrat. Er hat das immer nur für ein Hirngespinst gehalten. So mag es vielen gehen. Die sagen, das ist so eine christliche Redeweise. Das ist so ein theologischer Satz. Und da hat er plötzlich gemerkt, Jesus Christus lebt wirklich. Und er ist der Herr, der Richter am jüngsten Tage. Und er steht vor mir und er kennt mich durch und durch. Und dort hat Paulus entdeckt, mein Leben war verkehrt und falsch gelebt. Ich habe zwar viel Frommes gewollt, ich habe mit meinem Leben viel Gutes zu erreichen versucht, aber ich habe an Jesus vorbeigelebt und dann ist alles verkehrt. Ich kann mein Leben noch so viel mit Gütern und Werten und Idealen und frommen Leistungen erfüllen. Das ist ja nicht, was Jesus von mir will. Er sucht doch nur das eine, dass ich ihm diene und ihm gehöre. Jesus ist gekommen, um uns zu suchen und uns selig zu machen. Wir, die wir weit weg sind und weit von ihm davongelaufen sind. Was ist der Wert unseres Lebens? Das war die erste Frage. Was ist der Wert unseres Lebens? Für viele bricht eine Welt zusammen, wenn sie plötzlich merken, dass sie krank sind, wenn sie merken, dass sie eine Stellung verlieren. Für viele bricht eine Welt zusammen, wenn sie plötzlich keine Anerkennung und Ehre mehr haben. Es kommt davon her, dass es alles künstliche Werte waren, mit denen wir unser Leben wichtig machen wollten. Der Wert unseres Lebens, den setzt Jesus, der uns sucht, der uns annimmt, der uns hält und der uns trägt. Jetzt möchte ich noch über was Zweites reden. Warum rührt ihr eigentlich immer an den alten Wunden? Das höre ich auch oft, dass manche das vorwerfen, wenn wir immer wieder in der Verkündigung oder im Gespräch auf den Punkt unserer Schuld zu sprechen kommen. Warum rührt ihr immer denn in dieser alten Geschichte? Ihr nehmt uns den Mut, ihr solltet vielmehr uns aufrichten, erbauen, Mut geben. Ihr solltet sagen, du bist gar nicht so schlecht, wie du meinst, du darfst dir selber was zutrauen, du bist schon gut. Nein, das wäre Betrug. Es wäre Betrug. Es kommen dann diese dunklen Nachtstunden, wo wir aufwachen und wo uns dann plötzlich bewusst wird, was wir im Leben falsch gemacht haben. Und dann liegt die Last so schwer auf uns. Und wir können die Vergangenheit gar nicht tragen. Es kann oft eine Sache sein, die uns so belastet, je älter wir werden. Dinge aus längst vergangenen Tagen, und die liegen so schwer auf uns. Und die kriegen wir nicht weg. Wir mögen uns entschuldigen und sagen, ja, das waren damals die Verhältnisse und die Umstände, und wir konnten damals nicht anders, und keiner ist vollkommen. Aber die Schuld, die drückt uns nieder, und sie steht uns immer vor den Augen, und wir kriegen sie gar nicht los. Es gibt so viel unbewältigte Schuld. Unbewältigte Schuld auch im Leben von Christen sind Dinge der Fantasien, die Dinge, die wir getan haben, auf all den Gebieten, im Stolz, in der Ehrsucht, in der Eitelkeit, im Streit, Sünden auf sexuellem Gebiet, Sünden, die vergangen sind, begangen sind, im Streit, im mit bösen Worten, wo ich Verletzungen zugefügt habe. Plötzlich steht's vor uns, dann wacht das Gewissen auf und jeder Mensch hat noch ein Wissen darum, was nicht recht ist. Was nicht recht ist. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Man kann ja auch oft als Christ nur immer wieder an ein paar Beispielen das in seinem Leben erkennen und dann ist es uns verborgen. Deshalb sagt Paulus, das ist ein teuer wertes Wort und aller Annahme wert. Das ist ganz, ganz gewiss wahr. Jesus ist gekommen. Das war sein einziges Ziel. Das war sein ganzes Wollen. Sünder zu retten. Andere können Jesus nicht entdecken. Nur Sünder. Gerechte nicht. Und das ist der Grund, warum viele heute Jesus nicht entdecken. Bleibt Jesus für sie fremd? Vielleicht ein Lehrer, ein Weisheitsphilosoph oder sonst etwas? Oder was sagen sie alles von Jesus? Was ist Jesus? Sie rätseln um ihn herum. Nur die können ihn erkennen, die mit ihrer Schuld hilflos vor Jesus stehen. Und die merken plötzlich, ja, das ist wahr, was da steht. Er kann Sünder selig machen. Will sie einfach zum Kreuz Jesu führen? Da ist das für alle offenbar geworden. Das war sein Ziel, sein Blut vergossen, damit meine Schuld gebüßt wird. Und dann ist sie weg, da wird doch nicht in alten Wunden gerührt, im Gegenteil. Wer Vergebung erlangt hat, der braucht nicht einmal mehr dran denken. Der darf es vergessen und weglegen. Und wenn es wieder hochkommt, darf er sagen, weg jetzt. Es hat kein Recht mehr, weil Jesus meine Schuld getragen hat. Und Paulus sagt, ich war doch der Mieseste von allen. Ich war doch einer, der sogar gegen Jesus gekämpft hat. Ich wollte diese Botschaft von der Vergebung unmöglich machen. Ich habe gleich Protest angemeldet, wo diese bedingungslose Vergebung Jesu gepredigt wurde. Ich war ein Feind des Kreuzes Jesu. Schlimmer kann man es doch nicht mehr machen. Das ist doch noch schlimmer als alle anderen Sünden, wenn man gegen die Versöhnung Jesu kämpft und sagt, an mir ist das deutlich geworden, dass selbst die Sünde vergeben werden kann, wenn man gegen Jesus lästert, wenn man gegen Jesus kämpft, sogar das kann vergeben werden. Alles kann vergeben werden. Und er sagt, ich bin das Modell, das Muster, das Urbild, Vorbild für euch. Und das gilt dann für uns alle. Barmherzigkeit ist mir widerfahren. Unbegreifliche Barmherzigkeit. Mir hat er alle meine Schulden weggetan. Ich bin so froh. Alles ist gebüßt und weggetragen und vergeben und ausgelöscht. Niemand darf es mehr vorholen. Sie sind des Meeres Tiefe versenkt. Sie brauchen Vergebung. Ich will es Ihnen heute sagen. Sie brauchen heute Bereinigung, Vergebung Ihrer Schuld. Total und völlig mit all den Dingen. Bringen Sie es ins Licht Jesu, damit Sie endlich einmal Vergebung haben. Denn da liegt das. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Mein Leben hat einen Wert. Ja, ich habe einen Wert, weil Jesus sich selber aufopfert für mich. Kein Mensch würde das für mich tun, niemand. Aber er, der Messias, der Sohn Gottes, hat sich für mich geopfert. Und der Paulus hat doch keine Mikos, im Gegenteil. Er war einer, der vor die Philosophen Athens hinstand und sagt, ich kann euch die Wahrheit sagen. So hat er einen Wert und ein Selbstvertrauen bekommen durch die Vergebung Jesu. Da liegt der Grund, warum wir so wenig Selbstvertrauen haben. Durch die Vergebung Jesu kriegen wir Selbstvertrauen. Nicht dieses Falsche, dass wir uns dauernd selber loben müssen und uns einreden, wir wären gut, sondern wir können ganz ungeniert vor unseren Kindern und Ehegatten sagen, ich bin ein Mensch voller Mängel und ich leide an mir selber. Und wir dürfen es auch in der Gemeinde jedem sagen. Ich sehe viel an mir und ihr seht noch mehr an mir. Aber ich weiß, dass mein Leben nicht vergeblich ist. Dass Jesus mich dennoch annimmt und mein Leben für wertvoll macht. Bei einer großen Glaubenskonferenz sprach ein Evangelist. Ich habe ihn oft bewundert, wie er sprach. Er hat so klar reden können, so fest, aber ich habe das nicht gewusst, als er plötzlich dort erzählte, wie er während seines Studiums ganz tief gefangen war in der Alkoholnot. Und jetzt hat er plötzlich vor dieser Versammlung das offen dargelegt. Das war so ermutigend, dass sie nicht besondere Gaben, die der hat, sondern hat Gott einen wie dich auch ganz unten geholt. Jeder, der selig wurde, war ganz, ganz unten vor Gott ein Gescheiterter. Anders kann man nicht zu Gott kommen. Ob da die Ehe voller Spannungen war, ob es da im Zusammenleben Schwierigkeiten gab, ob man mit seinen Willen und mit seinen Zielen immer weiterkam, wo man zusammengebrochen war mit all seinem Idealismus und dann plötzlich hat man entdeckt, Jesus macht Gescheiterte selig, er vergibt. Von Gottes Gnade bin ich was, ich bin's nur Gnade, lauter unverdiente Gnade, die ich gar nicht verstehen kann. So ist auch bei mir. Lauter Gnade. Und wenn Sie viele Ecken und Kanten an mir sehen, soll Sie es trösten. Die Gnade Gottes, die in mir wirkt, gibt mich nicht auf. Jesus ist noch nicht am Ende mit mir. Und auch bei Ihnen. Noch eine letzte Frage. Macht das nicht faul und untätig? Macht das nicht faul und untätig? Ja, das ist immer wieder ein Einwand, den wir hören, wenn wir an dieses wichtige Zentralstück unseres Glaubens kommen, dass dann Leute sagen, ach, das ist ja billig. Also, dann muss man ja sich gar nicht mehr bemühen. Ach ja, das ist kein Wunder. Es bilden sich alle so viel ein auf ihr Tun, auf ihre Taten, was sie alles wollen und machen. Ja, wir sind ja so tätig. Die anderen, die leben ja bloß von der Vergebung. Die haben nie begriffen, dass es ja ein Vorrecht ist, eine Begnadigung, wenn ich tätig sein darf. Jeder will tätig sein. Keiner will untätig auf dem Kanapee liegen. Jeder will doch was machen. Und wenn Jesus mir vergibt, ist das doch eine Chance, jetzt erst recht. Denken Sie mal an den Paulus, wie der durch die Welt gegangen ist, unermüdlich, trotz seiner schweren Behinderung durch die Krankheit, trotz so vieler Widerstände. Er wollte die Tage, die Gott ihm schenkt, die Wochen, die Monate seines Lebens füllen. Wir sind doch tätig, nicht um zu beweisen, weil wir gut sind, sondern weil die Gnade in mir etwas wirkt. Und darum sagt er, ich danke Gott, der mich stark gemacht hat, der meinem Leben einen Sinn gegeben hat. Ja, ich habe wieder ein Selbstvertrauen, ein ganz großes Selbstvertrauen. Und die Vergebung der Sünden ist das einzige Heilmittel, um Menschen mit Minderwertigkeitsgefühlen wieder Selbstvertrauen zu geben und Mut und Selbstachtung und Eifer und Hingabe. Jeder kann etwas, auch wenn er lauter Mängel und Fehler hat. Auch wenn er schwach ist, auch wenn er behindert ist, auch wenn ihm viel im Leben versagt bleibt. Er hat mich ins Amt gesetzt. Welches Amt hat Ihnen Jesus anvertraut? Es sind keine großen Ämter. Aber ich will treu in dem Amt dienen, wo Gott mich eingesetzt hat. Treu in dem Amt, mit den Menschen, wo ich lebe, in der Gemeinde, in den Aufgaben, wo ich bin. Er hat mich stark gemacht, dass ich diesen Raum ausfülle, den Gott mir anvertraut hat. Und dann darf ich damit rechnen, dass er durch mein Leben hindurch viel, viel wirkt. In Krankheit, in Angst, in Konflikten, in Nöten. Ich darf immer mehr auf ihn bauen und mit ihm rechnen. Ich will gar kein großes Programm mehr haben. Ich will gar nicht mehr viel mehr vornehmen, was ich mir in meinem Kopf ersinne, was mein Leben sein muss. Wahrscheinlich ist das heute für uns alle eine böse Versuchung, dass wir alle solche vielen Bilder haben, was wir mit unserem Leben alles müssten und könnten und machen müssten, um etwas zu erreichen. Legen Sie es doch ab. Bringen Sie sich doch nicht selber in einen unnötigen Stress. Fragen Sie nach dem Amt, das Gott Ihnen antwortet hat. Und sagen, ich will stark und treu in dem Amt sein, wo Gott mich eingesetzt hat. Und dann will ich mit seinen Gaben rechnen. Ich traue seiner Gnade, dass er da ist, auch wenn meine Kraft am Ende ist. Und dass er mich hält, auch wenn ich mich versündige. Übrigens, die Sünde ist ja gar nicht das Schlimmste im Leben. Aber das Beharren in der Sünde und keine Vergebung wollen, das ist schlimm. So viel schlimmer als die Sünde selber. Dass ich doch von seiner Gnade leben darf und so fröhlich meinen Weg gehen darf und mich von ihm behütet und bewahrt weiß und sagt, der Herr wird mir geben, was ich brauche. Er wird mir helfen und Er wird wissen, wozu mein Leben sinnvoll ist. Ich darf mit seinen Wirkungen viel erwarten und Großes in meinem Leben vor mir haben. Gehen Sie fröhlich Ihren Weg. Und wissen Sie, er hat mich für wert geachtet. Und ich bin Jesus wichtig. Das gibt meinem Leben die Sicherheit. Und das ist der Grund meines Selbstvertrauens. Gehen Sie fröhlich Ihres Weges. Amen. Und singen wir dieses Lied, Jesus, nimm die Sünder an, 268. Da singen wir die Verse 1 bis 3 und 6 und 8. 268, 1 bis 3 und 6 und 8. Wir wollen beten. Herr, du rührst bei uns immer wieder an diese großen Wunden, wo wir dich weggestoßen haben, wo wir im Leben uns versündigt haben, in Gedanken, Worten und Werken. Und wir danken dir, dass du uns schon so oft deinen Frieden neu geschenkt hast. Du hast alles durch dein Blut vergeben und hinweggetan. Und wir sind so froh, dass keine Sünde so groß ist, dass du sie nicht jetzt vergeben könntest. In deinem Licht wollen wir es bekennen und bereuen und loslassen. Und wir danken dir, dass wir darüber dich ganz neu entdecken dürfen, als den, der zu uns kommt, der in unserem Leben Wohnung macht, dass wir dir nicht gleichgültig sind, dass du uns nicht verachtest und dass du uns so in deiner Liebe annimmst. Herr, vergib uns, wenn wir immer wieder diese herrliche Botschaft verschwiegen haben. Wenn wir das nicht über die Lippen brachten, anderen gegenüber von uns zu bekennen und zu sagen, dass wir nur von deiner Gnade leben. Jetzt gib doch, dass das noch viele Menschen entdecken, gebundene, unfreie, abhängige, Menschen, die an dir vorbeigehen, die dich nicht kennen. Wir möchten dich bitten, dass du unsere so unfertigen Worte benutzt, dass Menschen darüber dich erkennen, Vergebung der Sünden empfangen. Du hast auch in unsere Hand diese große Vollmacht gelegt, dass wir in Gesprächen anderen deine Vergebung zusprechen dürfen und dass das in diesem Augenblick dann geschieht. Herr, wir wollen diese Gabe nutzen und Menschen deinen Frieden bringen. Und wir möchten dich bitten, dass heute noch viele Menschen doch nicht bloß über Gefühle reden, über Enttäuschung, über Versagen, sondern dass sie ihr Leben in deinem Licht sehen. Gib du auch deiner Gemeinde immer wieder das Erkennen, dass das die Mitte ist, von der wir leben. Dass das unser ganzes Rühmen ist, unser Stolz, unsere Freude, dass du alle Sünden weggenommen hast. Und dass wir den Himmel offen haben, weil du für uns gestorben bist. Wir denken jetzt auch an so viele, die angefochten sind, besonders auch in den Krankheiten. Auf dem Sterbebett, dass sie das doch wieder hören und erfahren, wie dein Trost fröhlich macht und wie gerade in der Beichte vor dir die neue Freude kommt, dass nichts uns aus deiner Hand reißen kann. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.